Hallo und herzlich willkommen zur 7. Episode vom Wake-up Call, euer Podcast für Sales 4.0. Wer mich noch nicht kennt, ich bin Alexandra Weck, Business Storytelling Expertin und euer Podcast Host. Und ich habe heute eine ganz besondere Folge für euch vorbereitet. Und zwar, warum Storytelling universell ist, aber warum es eure Zielgruppe trotzdem erfordert. Immer wieder höre ich, Alexandra, funktioniert Storytelling wirklich im B2B? Und wie unterscheidet sich das bei Retail-Kunden oder bei den ganz großen vermögenden Kunden, also den Millionen-Kunden oder den 100-Millionen-Kunden und so weiter? Und deswegen heute räumen wir mit Mythen auf und zeigen, warum Storytelling immer funktioniert, wenn du deine Zielgruppe wirklich kennst. Und gerne auch nochmal in meine vorherigen Folgen reinhören, weil ich hatte eine Folge dazu gemacht, die Buyer-Persona, also eure Zielgruppe, die absolute Basis ist und ihr die kennen müsst. Auf jeden Fall, Geschichten sind universell und zwar unabhängig von der Branche, der Zielgruppe oder dem Vermögen. Ja, das stimmt. Ein oder andere wird jetzt vielleicht nicht zustimmen, aber genauso ist das. Und das Ziel der heutigen Episode ist, euch zu zeigen, dass Storytelling universell ist. Wir werden klarstellen, warum eine präzise Zielgruppenkenntnis absolut entscheidend ist. Und es wird heute Beispiele und Best Practices für B2B, Retail und UHNWI in dieser Folge geben. Was macht Storytelling universell? Storytelling ist deswegen ein universelles Tool, was alle Menschen anspricht, weil es Geschichten geht, die Emotionen ansprechen. Und das liegt einfach daran, dass Menschen darauf programmiert sind, Geschichten sich zu merken, Geschichten zu erzählen. Und man sagt sogar, dass Menschen nur deswegen in der Evolution überleben konnten, weil als wir noch nicht schreiben konnten, es keinen Buchdruck gab und Handys schon mal gar nicht, da konnten wir nur mittels Erzählung von Geschichten Wissen transferieren, Wissen über die nächste Herde, die man jagen kann, Wissen darüber, wie man Weizen anbaut. Ich meine, was hätte es denn gebracht, wenn jemand rausfindet, wie man Weizen anbaut? Und die nächste Generation weiß es nicht. Das wäre ja sofort wieder vorbei gewesen. Oder auch diese ganzen anderen Themen wie Bauen, Herstellung von Kleidung oder eben auch Domestizierung von Tieren. All das, dieses Wissen wurde weitergegeben über Geschichten. Später natürlich dann aufgeschrieben. Menschen können sich nicht wehren gegen Geschichten, weil Geschichten sprechen uns in unserem Gehirn emotional an. Und dann ist es etwas, was das Gehirn wahrnimmt, weil alles, was Daten, Fakten, Zahlen sind, was nicht als Geschichte verpackt ist, das Gehirn wird tagtäglich mit so vielen solcher Sachen wirklich bombardiert, dass das Gehirn einen Selbstschutzmechanismus genau gegen das hat. Das heißt, alles, was nicht das Gehirn und eine Emotion in unserem Gehirnzentrum anspricht, alles das wird weggeblendet. Und das bedeutet eben, mit einer guten Botschaft, vielleicht quantitativ, erreicht ihr einfach die Kunden nicht. Aber wenn ihr eine Geschichte darüber erzählt, dann eben schon. Und gerade zum Beispiel in der Vermögensverwaltung ist das essentiell, weil die Produkte, die sind sehr generisch oder sie heißen dann Fonddepot wachstumsorientiert 1. Da klingelt bei mir emotional einfach nichts und das merke ich mir nicht. Wenn ich aber von einem Investiere in die ganze Welt Portfolio zum Beispiel höre, wenn ich etwas darüber höre, was alles dort passiert und an welchen Themen ich teilnehmen kann, dann ist das etwas, was mich sehr viel mehr interessiert. Aber ich komme auf jeden Fall später auch nochmal zu B2B, weil das war auch eine Frage, die immer wieder kam, weil es den ein oder anderen Skeptiker, Skeptikerin gibt, die das nicht für sich in ihrem Bereich verankert sehen. Aber tatsächlich, auch im B2B funktionieren Geschichten genau gleich. Entscheidungen werden auch daraus hin getroffen. Sie werden aber oft im Nachgang dann natürlich mit Zahlen untermauert. Und ich bringe euch dazu auf jeden Fall gleich noch ein paar Beispiele. Jetzt erstmal noch dazu, warum Geschichten oder was Geschichten mit unserem Emotionszentrum machen. Eine Fondsgesellschaft könnte durch eine Geschichte über einen nachhaltigen Impact-Fonds zum Beispiel auch zeigen, wie er nicht nur Rendite bringt, sondern auch greifbare gesellschaftliche Veränderungen bewirkt. Dabei könnte zum Beispiel ein Mitarbeiter aus der Hilfsorganisation erzählen, wie genau dieser Fonds geschafft hat, dass ein Dorf mit sauberem Wasser versorgt wurde. Und dadurch habt ihr sofort ein Bild im Kopf, eine Emotion und ihr sprecht Menschen und Investoren an, die das gut finden. Und dazu jetzt mal ein Beispiel zwischen B2B und B2C. Ihr habt also auf der einen Seite Privatkunden, die investieren wollen in Nachhaltigkeit oder in Impact-Themen und ihr habt natürlich auch institutionelle Firmen. Ihr seid jetzt auch nicht unbedingt der einzige Fonds, der diese Impact-Investments hat. Und das bedeutet, am Ende schaut sich ein institutioneller Anleger natürlich sehr genau die KPIs an, die Zahlen, die Gebühren. Und wenn es aber, was in der Regel auch oft der Fall ist, wenn es aber vergleichbare mehrere Fonds gibt, alle mit denselben niedrigen Gebühren, alle mit denselben KPIs, dann wird er am Ende den nehmen, wo er das beste Gefühl hat. Das heißt, die meiste Emotion einerseits geweckt wurde. Das kann durch die Geschichte der Hilfsorganisation passieren. Das kann aber auch durch was ganz anderes passieren, nämlich durch die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Fondsgesellschaft. Das heißt, nehmen wir mal an, eine andere Fondsgesellschaft hat vielleicht sogar KPI-mäßig einen leicht besseren Fonds. Der institutionelle Kunde ist aber schon investiert, guckt sich den neuen Fonds vielleicht auch an, hat aber so eine enge Verbindung mit seiner bisherigen Fondsgesellschaft, weil die so gut mit ihnen zusammenarbeiten und ihnen regelmäßig so ein gutes Gefühl in der Zusammenarbeit geben, dass er nicht gewillt ist, für ein oder zwei Basispunkte zu wechseln oder er verhandelt vielleicht die Preise neu. Ein solcher Kunde ist in der Regel, wenn es gut funktioniert und wenn es keinen Grund gibt zu wechseln, dann wird er auch nicht wechseln. Und das ist sowohl B2B als auch B2C universell. Und warum ist das so? Geschichten und Storytelling aktivieren in unserem Gehirn diese emotionalen Verbindungen. Und selbst wenn es rational von den Zahlen etwas gibt, was dagegen sprechen sollte, im Nachgang werden oft die Entscheidungen, die auf Basis von einer Emotion getroffen werden, die werden dann im Nachgang mit den Zahlen gerechtfertigt. Das heißt, Daten und Fakten überzeugen auch, aber Geschichten inspirieren und binden langfristig. Dazu auch nochmal wirklich, schaut ins Luxusmarketing. Schaut mal bei Marken wie Bucherer rein. Und ich habe keinerlei Kooperationen, promise. Schaut mal bei Marken wie Bucherer rein, die auch für Exklusivität und Zeitlosigkeit stehen. Und auch hier werden sowohl B2B als auch B2C Kunden angesprochen. Zum Beispiel American Express arbeitet mit Bucherer zusammen und gemeinsam versuchen sie Erlebnisse für gemeinsame Kunden, aber auch für neue Kunden zu schaffen. American Express arbeitet nicht ohne Grund mit Bucherer zusammen. Das heißt, Bucherer macht ein Storytelling und erzählt Geschichten, die auf der B2B-Seite für Marken wie Amex funktionieren, aber eben auch auf der direkten B2C-Seite. Das heißt, wenn wir jetzt mal in die Zielgruppenunterschiede reingehen, also Retail versus Ultra High Net Worth. Wir nehmen jetzt mal an, ein Retail-Kunde ist so bis 1 Million vielleicht, aber das definiert auch jeder von euch da draußen anders. Was ist einem Retail-Kunde in der Regel wichtig? Fokus auf Sicherheit, einfache Lösungen. Hier wäre ein Storytelling-Beispiel, ein Weg aus der Unsicherheit mit zum Beispiel einem Sparplan, der eine gewisse Freiheit ermöglicht. Ein Ultra-High-Net-Worth-Kunde wäre jetzt zum Beispiel eher der Fokus auf Exklusivität, Rolle und eine gewisse Legacy. Oder hier kann man Geschichten erzählen, die den Wert generationsübergreifenden Vermögensaufbaus und Impact-Investments aufzeigen. Wenn wir in die Vermögensstufen und die Storytelling-Stile reingehen. Ich habe ja nie gesagt, dass der ein und derselbe Stil für jeden der Kunden da draußen derselbe ist. Storytelling aber und das Framework, das ist universell. Und jetzt gehen wir mal rein, wie sich das dann in den Stufen unterscheidet. Also wir nehmen jetzt einen Kunden bis 1 Million. Hier erzählen wir vielleicht eher praktische und emotionale Geschichten. Das heißt, wie schafft ein solches Investment Sicherheit und Zukunft? Weil das sind eher Kunden, die sich noch ein Vermögen aufbauen und natürlich nichts davon wieder verlieren wollen, weil sie sehr hart in der Regel auch dafür gearbeitet haben. Ab 10 Millionen erzählen wir visionäre Geschichten. Das heißt, wie wird das Vermögen Einfluss nehmen und Spuren hinterlassen? Ab 100 Millionen erzählen wir Geschichten über die Einzigartigkeit, zum Beispiel, wie bleibt ein Vermögen nicht nur einfach erhalten, sondern schafft wirklich bleibende, nachhaltige Werte oder verbessert die Welt. So, ihr habt jetzt verschiedene Beispiele gehabt. Es kommen später auch noch ein paar zu B2B. Das war jetzt die Abstufung im B2C. Und warum ist das universell? Die Bedürfnisse dieser Kunden, ja, die unterscheiden sich. Aber der Kern bleibt immer derselbe, den ihr mit eurer Geschichte und mit Storytelling bildet, nämlich Vertrauen, Zugehörigkeit und Sinn. Jetzt gehen wir mal ins B2B. Und zwar ein Irrtum, dem viele auferliegen, dass B2B nur faktenbasiert ist. Denn das ist falsch. Im B2B werden Entscheidungen ganz genauso emotional getroffen. Also, warum Storytelling im B2B funktioniert. Im B2B geht es tatsächlich eher um Problemlösungsgeschichten. Das heißt, es geht um zum Beispiel komplexe Probleme. Es geht nicht darum, dass der Kunde morgens aufwacht und sich fragt, wo bekomme ich jetzt am besten meinen Bio-Joghurt her? Sondern ich nehme jetzt mal bewusst ein Beispiel, auch nicht aus der Finanzbranche, sondern ein Maschinenbauunternehmen. Und zum Beispiel könnte man jetzt als Maschinenbauunternehmen eine Geschichte erzählen, wie man durch Digitalisierung seine Prozesse revolutioniert hat. Das heißt, man zeigt sich auch hier als Partner der Wahl in Zukunft hinsichtlich Digitalisierung. Das heißt, gerade auch im B2B könnt ihr Case Studies auch als Stories benutzen. Ihr müsst ja gar nicht die Welt neu erfinden. Don't create Document. Das heißt, ihr überlegt euch mal, was gab es denn auch für Erfolge in eurem Unternehmen, wo ihr was richtig Cooles geschafft habt. Das kann sein, dass ihr etwas digitalisiert habt oder dass ihr einen bestimmten Prozess neu geschaffen habt oder was auch immer. Und das könnt ihr verwenden. Das heißt, Persönlichkeiten auch aus euren Unternehmen ins Zentrum stellen. Und ihr müsst die Leute ja nicht vor die TikTok-Kamera zerren. Das ist nicht das, was ich meine, sondern ihr könnt natürlich das auch mal erst niederschreiben, anonymisieren und man kann immer noch später entscheiden, wer soll dann der Held sein für euer Unternehmen, der diese Geschichte erzählt. Es kann ja auch der Abteilungsleiter sein, der Chef, der Vorstand, wer auch immer. Aber es geht darum, dass ihr diese Geschichte ins Schaufenster stellt. Weil wenn ihr das nämlich nicht tut, dann seid ihr einfach für diese Themen nicht sichtbar. Und es kann ja zum Beispiel sein im B2B, dass ein anderes Unternehmen sagt, wow, hey, die haben genau das gleiche Problem gelöst intern, was wir auch gerade gelöst haben. Vielleicht reden wir mal mit denen. Und dann ergeben sich vielleicht auch noch ganz andere neue Ansätze, obwohl ihr eigentlich darüber gesprochen habt, wie ihr einen, ich sag jetzt mal, Recruiting-Prozess digitalisiert habt. Und auf einmal sprecht ihr mit einem Kunden von euch oder einem Dienstleister, weil der sich für genau dieses Thema interessiert, weil ihr das gelöst habt, was die selber noch für sich intern lösen wollen. Und es hat null mit eurem Kerngeschäft zu tun. Trotzdem kann es aber sein, dass ihr einfach dadurch eine Sichtbarkeit generiert in einen Markt, wo ihr noch gar nicht wusstet, dass da potenziell auch vielleicht Kunden von euch sind. Oder wenn ihr in einem Markt seid, in dem es sehr, sehr wenige Kunden gibt und sehr wenige Anbieter und ihr eigentlich alle kennt, dann können aber auch solche Geschichten euch helfen, zu zeigen, wie ihr als Firma agiert. Und dann sagt sich ein potenzieller Kunde, ja, ich habe schon mal mit denen geredet, aber irgendwie die Zahlen waren so und so oder der Pitch war so und so. Aber Ihr gewinnt massive Sympathien, wenn ihr vielleicht gerade ein Thema angesprochen habt, was die selber für sich als Herausforderung intern haben. Und durch diese Emotion, die dann dort geweckt wird, nehmen die vielleicht das Gespräch nochmal mit euch auf und sagen, hey, können wir nochmal über das und das von damals reden? Oder, was ich selber auch schon ganz oft erlebt habe, Kunden, die ihr versucht habt zu akquirieren und es hat nicht geklappt und sie sind bisher eigentlich zufrieden bei ihrem bisherigen Partner und dann ändert sich dort aber etwas in der Zusammenarbeit. Oder der eine Partner wird verkauft oder geht in ein anderes Unternehmen und wird migriert, was auch immer. Und auf einmal sind die Karten neu gemischt. Und dann kommt in der Regel der Kunde zu dem Unternehmen, was ihm im Kopf geblieben ist, durch Storytelling. Und deswegen ist Storytelling unfassbar kraftvoll, wertvoll, weil ihr wirklich durch diese Emotionen bei den Menschen präsent bleibt. Was habt ihr denn bei euch intern im Unternehmen richtig Geiles gemacht, was man mal als Geschichte nach draußen erzählen kann? Und wie gesagt, es muss nicht immer sofort das TikTok-Video sein. Videos sind natürlich am Vertrauens, also oder bilden das Maximum an Vertrauen. Aber ihr könnt es auch erstmal in einen Post schreiben oder ein Zeitungsinterview, ein Artikel, was auch immer. Seid kreativ. Und wenn ihr das nicht alleine schafft, dann kommt zu mir und wir machen das zusammen. Storytelling ist ein Framework und ihr könnt bei mir lernen, wie ihr genau das richtig benutzt. Aber es ist kein One Size Fits All. Das heißt, es gibt ein Framework und in diesem Framework müssen aber die Details der Zielgruppe möglichst gut passen. Das heißt, die Details der Geschichte müssen genau zur Zielgruppe passen und Retail-Kunden konkrete und einfache Stories über Sicherheit und Sparziele. Die datenbasierte Geschichte, zum Beispiel, wie viel CO2 habt ihr eingespart durch? Oder wie konntet ihr eure Zahlen für dieses oder jenes steigern durch? Aber weckt es mit Emotionen. Das heißt, erzählt die gesamte Geschichte. Ultra High Net Worth, inklusive maßgeschneiderte Visionen. Und bei der Zielgruppendefinition, da könntet ihr zum Beispiel erstmal reingehen, welche Herausforderungen hat meine Zielgruppe? Welche Werte und Visionen treiben sie an? Und welches emotionale Ziel steht hinter der Entscheidung? Geht es eher um Sicherheit, Einfluss, Kontrolle? Macht euch ein ganz genaues Bild und hört nochmal in die Podcast-Folge von mir rein zur Bayer-Persona, weil da gehen wir richtig tief in die Details. Das heißt, zusammenfassend, habt ihr jetzt gelernt, dass Storytelling universell ist und in jeder Branche funktioniert, in jedem Marktsegment und in jeder Vermögensklasse, solange ihr die Zielgruppe versteht. Die besten Geschichten sind immer die, die emotional berühren, aber strategisch auch relevant sind. Das heißt, setzt Storytelling wirklich gezielt dafür ein, nutzt konkrete Beispiele aus eurer Arbeit, bringt auch ein bisschen Humor und persönliche Anekdoten ein, es lebendiger zu machen. Und Humor heißt ja auch nicht lächerlich, sondern man kann super viel sehr witzig gestalten. Und schaut in den LinkedIn-Video-Feed, da sind viele, viele sehr coole Beispiele auch dabei. Ich habe jetzt nochmal zur Abgrenzung von B2B, B2C ein weiteres Thema mitgebracht. Und zwar den institutionellen Anleger. Das heißt, wer ist jetzt der institutionelle Anleger und euer Ansprechpartner? Das ist in der Regel ein CIO, ein Chief Investment Officer, ein Pensionsfondsmanager oder eine Stiftung. Welche Ziele verfolgen diese Institutionen? Rendite, ESG-Konformität oder Risikoabsicherung? Und welche bisherigen Erfahrungen oder Herausforderungen gibt es dazu? Wichtig hier auch, bevor ihr dann ins Storytelling geht, sammelt relevante Statistiken, Benchmarks und historische Performance-Daten. Das heißt, habt eine Datenbasis und identifiziert vor allen Dingen, welche Aspekte der Fondsstrategie machen denn jetzt den Unterschied für eure Anleger. Ist es die Diversifikation, die Nachhaltigkeit, der Inflationsschutz? Also was genau wollt ihr dieser Zielgruppe an Mehrwert bringen. Jetzt gehen wir mal in die Struktur der Story rein. Das heißt, verstehen und verbinden ist immer der Beginn. beginnt also mit einem nachvollziehbaren Einstieg, der die Problematik dieses einen institutionellen Anlegers genau anspricht. Zum Beispiel, viele institutionelle Anleger wie Sie stehen aktuell vor der Frage, wie Sie stabile Renditen erzielen können, ESG-Kriterien oder regulatorische Anforderungen aus den Augen zu verlieren. Lassen Sie uns erzählen, wie wir das für die Stiftung XY gelöst haben. Als nächstes schafft eine emotionale Verbindung. Erzählt also eine Story über die Gründung des Fonds oder eures Portfolios und die Vision dahinter. Das heißt, wieso wurde dieser Fonds entwickelt, ein spezifisches Problem zu lösen? Also auch wenn ihr glaubt, ihr habt die Story schon 100-mal erzählt auf eurer Webseite, auf eurem LinkedIn, zählt sie öfter. Weil es gibt immer wieder auch neue Kunden, potenzielle Kunden, die auf eure Seite aufmerksam werden oder die euch googeln oder die eine Ausschreibung machen. Also erzählt eure Geschichte öfter. Als Beispiel zum Beispiel könnte man sagen, unsere Strategie begann, als wir erkannten, dass viele traditionelle Ansätze im Niedrigzinsumfeld nicht mehr funktionierten. Wir wollten eine Lösung finden, die nicht nur Performance bringt, sondern auch Stabilität und Werte. Das könntet ihr zum Beispiel in diesem Ansatz verwenden. Im Hauptteil dann geht ihr darauf ein, was ist eure Lösung und euer Mehrwert? Das heißt, ihr erklärt die Strategie des Fonds, aber in einer greifbaren Geschichte. Das heißt, dieses Ganze, wir haben den perfekten Ansatz zwischen ausgewogen und da passiert einfach emotionell nichts, da passiert nichts. Ihr könntet aber zum Beispiel sowas sagen wie, stellen Sie sich den Fonds wie einen Architekten vor. Wir haben die Bausteine wie Staatsanleihen, Stabilität, Aktien für Wachstum und Alternatives für Diversifikation kombiniert, Ihnen ein Portfolio zu schaffen, das auch in volatilen Märkten bestehen kann. Nutzt also auch Metaphern, komplexe Konzepte zu vereinfachen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber ihr werdet sehen, wenn ihr das mal im Wording verändert, ihr werdet ganz andere Kundengespräche haben, zum Beispiel. Und gerade auch mit institutionellen. Ihr könntet zum Beispiel auch sagen, ein Multi-Asset-Fonds kann mit einem Orchester verglichen werden, bei dem jedes Instrument eine spezifische Rolle spielt, aber nur als Gesamtheit Harmonie erzeugt. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel jemanden gegenüber von euch habt, der auch musikaffin ist, dann wird er einfach damit sofort emotional resonieren. Oder wenn ihr wisst, dass euer Gegenüber sportbegeistert ist, ihr könntet zum Beispiel Eishockey als Beispiel nehmen, in vielen Teamsportarten, es geht nur mit dem Ganzen. Also versucht, sowas wie einen Multi-Asset-Fonds mit Metaphern zu vergleichen. Das heißt, nehmt Beispiele, wo sich Menschen sofort ein Bild eröffnet. Weil wenn man sagt Multi-Asset-Fonds, dann passiert vor meinen Augen nichts. Ich sehe kein Bild. Und jeder von euch, der jetzt ein Bild sieht, bitte, ich möchte wissen, was er gesehen hat, wenn ich sage Multi-Asset-Fonds. Vielleicht mache ich noch einen LinkedIn-Post dazu. Und aber bitte, bitte schreibt mir, wenn ihr bei Multi-Asset-Fonds, wenn ihr da ein Bild habt, wenn ihr aber Orchester hört oder Eishockey-Team, da hört ihr und seht ihr, glaube ich, was anderes. Genau, und auch hier wieder benutzt ein Praxisbeispiel. Das heißt, beschreibt eine ähnliche Institution, die durch den Fonds, den ihr habt, ihre Ziele erreicht hat. Zum Beispiel, eine unserer Universitätsstiftungen suchte nach einer Lösung, ihre Ausschüttungen langfristig abzusichern. Mit unserer Strategie konnten wir nicht nur ihre Ziele erreichen, sondern auch den Impact ihrer Investments sichtbar machen, zum Beispiel durch Finanzierungen von Projekten XYZ. Nutzt gerne Daten und Fakten als Stütze. Ich sage ja nicht, dass Zahlen nicht wichtig sind. Sie untermauern natürlich die Geschichte. Aber rein die Zahlen ohne die Geschichte, das bringt einfach nichts. Könntet ihr jetzt als Beispiel nennen, seit der Einführung hat der Fonds eine durchschnittliche jährliche Rendite von 7% erzielt, während er gleichzeitig den CO2-Fußabdruck im Gesamtportfolio um 30% reduziert hat. Das entspricht einer Einsparung von so und so vielen Autos, die fahren, oder so und so vielen Kreuzfahrtschiffen. Also macht wirklich diese Vergleiche, dass die Menschen sich etwas vorstellen können. Und dann Als nächstes malt ihr eine Vision für euren Kunden. Das heißt, ein Was-wäre-wenn-Szenario. Malt also ein Bild von der Zukunft eures institutionellen Anlegers mit dem Fonds. Und dann führt ihr sie wie auf so eine Visionsautobahn. Das heißt, ihr sagt so etwas wie: Stellen Sie sich vor, Ihre Stiftung könnte nicht nur Ihre finanziellen Ziele erreichen, sondern auch in einem Jahr berichten, dass sie zur Reduktion von 10.000 Tonnen CO2 beigetragen hat. Wie würde das Ihre Mission und Ihren Ruf in der Branche stärken? Dann appelliert ihr auch an die Werte. Das heißt, als institutioneller Anleger tragen Sie eine immense Verantwortung. Mit diesem Fonds können Sie nicht nur Ihre Renditeziele erreichen, sondern auch die Welt ein Stück besser machen. Das heißt, versucht, solche Themen mit in eure Kundengespräche einzubringen. Und gerade auch bei institutionellen Investoren, die Menschen haben alle Emotionen. Solange ihr mit Menschen verhandelt, mit Menschen sprecht, ist es egal, ob der Mensch Privatkunde ist, ultra high net worth, oder ob er ein großes Stiftungsvermögen managt. Und ich kann euch versprechen, wenn ihr zum Beispiel als Person jemandem nicht passt oder eine Person ein Problem mit eurem Unternehmen hat, warum auch immer, weil es eine schlechte Erfahrung gab oder irgendwas, diese Person wird niemals trotzdem investieren, auch wenn eure Zahlen stimmen. Niemals. Das heißt, genauso könnt ihr das auch positiv ummünzen. Wenn ihr es schafft, eine klare Vision rüberzubringen, die Mehrwerte schafft und vor allen Dingen auch das Emotionszentrum der Person gut zurücklasst. Das heißt, wenn die Person das Gefühl hat, ihr seid der richtige Partner, dann sind die Zahlen am Ende das Beiwerk und die müssen stimmen. Aber wenn ihr genau die gleichen Zahlen liefert wie jemand anders, aber ihr seid der emotionale oder ihr seid emotional verbunden, dann bekommt ihr immer den Deal oder das Investment. Das heißt, weitere Tipps im Umgang hier mit institutionellen Anlegern. Authentizität Nummer 1. Geschichten sollten immer ehrlich und nachvollziehbar sein. Auch institutionelle Anleger erkennen übertriebene Versprechen sofort. Zweitens, Individualisierung. Das heißt, passt die Story an die spezifischen Bedürfnisse, Ziele des Anlegers an oder eben auch an euer Gegenüber. Das heißt, wenn ihr euer Gegenüber googeln könnt und wenn es über diese Person etwas im Internet gibt, sucht das zu nutzen. Und hierbei geht es nicht darum, jemandem etwas zu verkaufen, was er nicht braucht oder will, sondern es geht darum, eine emotionale Verbindung zu schaffen. Drittens, Visualisierung. Das heißt, nutzt Charts, Infografiken und gerne auch Videos, um die Geschichte zu verstärken. Denn es gibt, da machen wir die nächste Folge dann gegebenenfalls mal zu, unterschiedliche Kommunikationstypen. Manche Menschen brauchen Text, manche brauchen mehr Grafiken. Versucht daher auch eure Story möglichst komplett in allen Visualisierungsstufen rüberzubringen. Und viertens, Nachhaltigkeit und ESG. Viele institutionelle Anleger legen natürlich großen, großen Wert auf Impact Stories. Das heißt, wenn ihr eine Impact-Story habt, dann betont diese auch und sucht auch nach konkreten Beispielen. Und beim Thema Beispiele habe ich euch jetzt heute noch ein Beispiel rausgesucht, weil mir das die letzten Tage immer wieder in meinem LinkedIn-Feed ausgespielt wurde. Und zwar habe ich heute als Beispiel Finvia Sports mitgebracht. Und zwar geht es darum, wie Finvia Sports heraussticht, in der Zusammenarbeit mit Oliver Bierhoff und durch dieses emotionale und datenbasierte Erzählungen auch im B2B-Bereich eine sehr starke Verbindung aufbauen kann. Und ich wollte euch einfach nur mal an dem Beispiel erläutern, wie die Heldenreise und Storytelling hier aus meiner Sicht funktioniert. Erstens, die Heldenreise mit Oliver Bierhoff. Der Held in dieser Story ist Oliver Bierhoff als eine Schlüsselfigur. Und als ehemaliger Nationalspieler und Manager der Fußballnationalmannschaft steht er natürlich für Erfolg, Strategie und Zielstrebigkeit. Oliver Bierhoff verkörpert also Werte wie Vertrauen, Beständigkeit, Weitblick, natürlich alles Attribute, die Finvia Sports hier für sich mit einbringt. Der Ruf zum Abenteuer ist auch hier sehr deutlich sichtbar, denn Oliver Bierhoff bringt eben nicht nur die sportliche Expertise ein, für die wir ihn ja alle kennen in Deutschland, sondern er macht Investment im Sportbereich greifbar. Und wer von euch kennt das denn nicht? Ihr lest diese Artikel über irgendwelche krassen Millionentransfers und man denkt sich, wow, was ist da schon wieder los? Wie kann das denn sein? Und es ist irgendwie so eine sehr ungreifbare Welt. Also ich finde es für mich ist total weit weg gewesen zumindest. Und der Ruf zum Abenteuer hier in der Heldenreise ist, dass Oliver Bierhoff einerseits seine Expertise und Erfahrung einbringt, also, aber auch Investments im Sportbereich greifbar werden. Das heißt, durch seine Erfahrung und Glaubwürdigkeit ermutigt Finvia Sports Investoren, Potenziale im Sportsektor zu entdecken. Und ich fand das deswegen so spannend, weil das war mir auch gar nicht bewusst. Ich dachte erst, es geht nur darum, dass halt Sportler betreut werden, die ihr Vermögen anlegen. Aber dann habe ich auch, nachdem ich die Posts gesehen habe, bin ich mal in die Recherche reingegangen und ich fand es super spannend, dass man hier in diesem Sportbereich investieren und mitverdienen kann. Und das finde ich nämlich super spannend. Und jetzt kommen wir daher zur Transformation, die für jede Heldenreise wichtig ist. Denn die Transformation ist hier folgendes. Mit Finvia Sports und Oliver Bierhoff an der Seite erhalten wir Anleger nicht nur Zugang zu profitablen Investments, sondern auch zu einem emotionalen Erlebnis, denn wir werden Teil einer globalen Leidenschaft. Und gerade in Deutschland ist ja Fußball ein sehr leidenschaftliches Thema. Ja, daher geht es jetzt auch weiter im Storytelling hier. Warum ist Oliver Bierhoff also das zentrale Element im Storytelling von Finvia Sports? Natürlich, weil er eine bekannte Persönlichkeit ist. Er ist aber auch Experte für strategische Planung und nachhaltigen Erfolg. Und seine Rolle stärkt einfach die Vertrauensbasis. Und vor allen Dingen durch seine eigene Geschichte. Und jetzt kommen wir wieder ins Storytelling. Das heißt, Finvia hat einmal eine Heldenreise als Firma, aber natürlich auch Oliver Bierhoff. Und zwar durch seine eigene Geschichte vom Spieler zum erfolgreichen Manager zeigt Oliver Bierhoff, wie harte Arbeit und auch kluge Entscheidungen sich langfristig auszahlen können. Und diese Parallele zur Investmentwelt macht ihn zu einer sehr, sehr, sehr guten Identifikationsfigur und schafft wirklich eine emotionale Bindung an den Sport. Und er ist auch ein Symbol für emotionale Tiefe in diesem Sport. Und seine Beteiligung hier signalisiert, es geht eben nicht nur um Rendite, sondern auch um Werte wie Teamgeist und globale Gemeinschaft. Seine Verbindung zur Welt des Sports verleiht Finvia Sports einen ganz besonderen USP aus meiner Meinung, nämlich die Kombination von rationaler Performance und emotionaler Leidenschaft, zum Beispiel wie beim Stadionbau oder Spielertransfers. Ist wirklich spannend. Schaut euch das nochmal in Ruhe an. Ich fasse euch das hier nochmal kurz zusammen, welche Faktoren hier nach dem Storytelling-Ansatz jetzt auch benutzt werden oder ihren Weg in das Narrativ finden. Denn es hat ein Purpose-Driven-Narrativ. Das heißt, Finvia Sports vermittelt nicht nur die Möglichkeit, im Sportsektor zu investieren, sondern auch Teil einer Bewegung zu sein, die Leidenschaft und wirtschaftlichen Erfolg vereint. Dann haben wir die Helden als Multiplikatoren. Oliver Bierhoff ist der perfekte Story-Multiplikator, denn sein Image stärkt die Markenbotschaft von Finvia Sports. Und Finvia als bekanntes Family Office natürlich auch wieder umgekehrt, weil man hier das gegenseitige Vertrauen einfach durch den Markt zieht. Es gibt einen emotionalen Anker. Die Geschichte verbindet rationale Argumente mit der emotionalen Kraft des Sports. Natürlich verstärkt durch einerseits Finvias Werte, aber auch durch die persönlichen Werte von Oliver Bierhoff. Und es gibt auch einen klaren Call to Action, nämlich werde Teil eines Marktes, der nicht nur Gewinne bringt, sondern auch inspiriert. Und daher zeigen Oliver Bierhoff und Finvia Sports, wie Storytelling in der Finanzwelt Brücken bauen kann und man eben auch Teil von etwas sein möchte, was vielleicht gar nicht man bisher wusste, dass man Teil von dem sein kann. Also das noch als zweites Beispiel. Wenn euch das gefallen hat, bitte lasst mir gerne auch eine Podcast-Bewertung da. Auf Spotify, auf YouTube, auf Apple Podcasts, egal wo ihr meinen Podcast hört, weil ich möchte wirklich regelmäßig für euch coole Beispiele bringen und die auch im Podcast bringen und alle Fragen, die ihr auch immer wieder habt, also auch aus meinen Workshops oder aus den Online-Seminaren. Also ich versuche alles das, was mir auch an Fragen immer wieder mal begegnet, in diesen Podcast-Folgen unterzubringen, euch einfach hier die absoluten Mehrwerte zu bringen durch diesen Podcast. Wenn ihr was findet, dann schickt mir das gerne zu und ich bringe das auch gerne in diesen Podcast. Und eins möchte ich an der Stelle auch noch sagen, der Podcast ist absolut werbefrei. Das wird er auch bleiben. Ich habe keinerlei Markenkooperation oder Sonstiges, sondern die Beispiele, die hier gebracht werden, die hier reinkommen, das ist rein das, was mich selber beschäftigt oder meine Kunden beschäftigt, die Themen, die mir begegnen auf LinkedIn. Und wenn ihr interessante Geschichten und Stories irgendwo seht, schickt mir das gerne auf LinkedIn, schreibt mir eine E-Mail, meldet euch bei mir und bis dahin erstmal noch eine schöne Weihnachtszeit. Macht's gut, ihr Lieben.